Wir wollen heute Abend einen Psalm betrachten und das ist der Psalm 24. Ich möchte ihn einmal am Stück lesen und dann wollen wir ihn nach und nach durchgehen. Psalm 24, ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Selah. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Selah. Ja, wann hat David diesen Psalm geschrieben? David schreibt diesen Psalm und wir wissen ja, David hat 1000 vor Jesus Christus gelebt, also 3000 Jahre vor unserer Zeit, als er die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat. So am Ende seiner Regierungszeit, er hatte sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch Ruhe. Das hat ja seine Zeit gedauert, er hat ja viele Kriege und viele Kämpfe geführt und gekämpft. Jetzt hat er innenpolitisch und außenpolitisch relative Ruhe. Also holt er die Bundeslade nach Jerusalem. Und die Bundeslade repräsentiert ja die Gegenwart Gottes. Und daraufhin schreibt er diesen Psalm und er richtet sich aus auf den Herrn. Und wenn Herr groß geschrieben ist, also in Großbuchstaben im Alten Testament, dann können wir da ganz beruhigt Jesus Christus einsetzen. Jesus Christus sagt ja in Johannes 8, Vers 58, ich bin. Also ich bin Jahwe. Hier steht Jahwe, also können wir sagen, es ist Jesus Christus. Und David sagt, Jesus regiert. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Was bedeutet das? Im Detail, im Kleinen. Das bedeutet, dass Gott, dass Jesus jeden Menschen lenkt. Wenn David sagt, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Das heißt, jeder Mensch wird von Gott gelenkt. In Daniel 4, Vers 31 steht, er macht's, wie er will, mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Also Gott regiert souverän über jeden. Wir wissen auch aus Sprüche 21, Vers 1, wo steht, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will, dass Gott jeden Politiker lenkt. Und das sehen wir auch immer wieder in der Geschichte. Wir sehen, dass Gott einen Kyros gebraucht, obwohl Kyros ihn gar nicht kennt. Er kannte Gott gar nicht, dass er das Volk zurückbringt, das Volk Israel aus dem Exil, wieder nach Jerusalem, um dort den Tempel zu bauen. Und auch Nebukadnezar, der damalige mächtigste Mann Babylonier der Erde, musste bekennen, dass es keinen größeren als Gott gibt. Gott lenkt also jeden Politiker. Das heißt, einen Putin, einen Trump, einen Merz. Er hat die Kontrolle über alles und jeden. Wir können es weiter runterbrechen und sagen, dass Gott auch jedes Tier lenkt. Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, dass der Fisch bei Jona nicht zufällig vorbeikommt, sondern Gott befiehlt dem Fisch, Jona zu verschlucken und ihm dann eine neue Chance zu geben. Wir wissen, dass bei Elia die Raben von Gott beauftragt werden, ihm Essen zu bringen am Bach Krit. Also was eigentlich völlig unlogisch ist, wo wir sagen, das mit dem Menschenverstand kriegen wir, das ist außerhalb unserer Vernunft, befehligt Gott die Raben, dass sie Elia Essen bringen. Und auch das Eselsfüllen beim Einzug in Jerusalem, auf dem Jesus geritten ist, das macht genau das, was Jesus wollte. Der musste nicht einmal Reitstunden nehmen, weil Jesus Christus auch jedes Tier regiert. Wir wissen auch, dass Gott Herr über das Wetter ist, aus Psalm 89, Vers 10. Du herrschest über das Meer und stillst seine Wellen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, dass Gott in seiner Souveränität den Regen lenkt. Zum Gericht bei der Sintflut, zum Gericht auch bei Elia, wenn er Regen zurückhält, 3,5 Jahre kein Regen, aber natürlich auch zum Segen. So ist der Früh- oder war der Früh- und Spätregen immer ein Segen, auch damals im Alten Testament für das Volk Israel. Und wir wissen, dass Jesus auch regiert über Krankheit, Leben und Tod. Und so steht in Hiob 5, Vers 18, denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Was heißt das jetzt für uns konkret? Für mich und für dich persönlich. Das heißt, dass mein Leben komplett geborgen ist in der Hand Gottes. Und das gibt mir und sollte uns und euch Zuversicht geben, auch für das neue Jahr. Auch wenn, und da kann man ja so stehen, wie man möchte, Trump Grönland einnehmen möchte, oder gerade mal nach Venezuela geht und den Maduro rausholt. Wir wissen nicht, wie sich die Lage im Iran entwickelt, was in Israel noch passiert. Aber wir wissen eins, dass Gott regiert. Und das gibt uns Trost und Zuversicht. Charles Haddon Spurgeon hat ein Zitat gesagt, ein schönes Zitat. Mein Kopf ruht auf dem Kissen der Souveränität Gottes. Mein Kopf ruht auf dem Kissen der Souveränität Gottes. Und Spurgeon war ja selber auch ein sehr angefochtener Mann. Dort waren Leute da, die seinen Predigtstil und seinen Evangelisationsstil kritisiert haben. Er hatte Anfechtungen durch seine Gesundheit. Und er sagt, mein Kopf ruht auf dem Kissen der Souveränität Gottes. Also er kann ausruhen mit dem Gedanken, dass Gott alles regiert. Und dann begründet David das im zweiten Vers. Warum? Denn er, also Gott, hat ihn über den Meeren, den Erdkreis gegründet und über den Wassern bereitet. Also warum ist Gott der Herr? Warum gehört Jesus alles? Weil er der Schöpfer ist. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder auch mit der Schöpfung beginnen. Und es ist wichtig, dieser erste Satz in der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Glaube ich das, ja oder nein? Was passiert, wenn ich das nicht glaube? Was passiert, wenn ich sage, ja, dieser Satz, den nehme ich jetzt raus und setze die Evolution dafür ein? Dann habe ich keine Identität. Dann weiß ich nicht, wo ich herkomme, wer ich bin, was ich hier mache, wozu ich da bin und wohin ich gehe. Und wenn wir uns heute fragen, warum so viele Leute Identitätsprobleme haben, dann liegt das darin, dass wir Gott ausgeklammert haben, diesen ersten Satz der Bibel schon rausgenommen haben und gesagt, nee, wir glauben nicht mehr daran, sondern wir glauben, dass die Welt durch Evolution entstanden ist. Und wir haben ja nur diese zwei Optionen. Entweder ich glaube der Bibel und Gott ist mein Schöpfer, das gibt mir Identität, das gibt mir Sinn. Oder aber ich sage, ich verwerfe diese Aussage der Bibel, das heißt, ich habe keine Identität und keinen Sinn. Und David wusste, dass Gott alles gemacht hat, dass er der Schöpfer ist und deswegen auch der Herr seiner Schöpfung. Und dann stellt David eine Frage in Vers 3. Eine Frage, die sich alle Religionen stellen. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Da sehen wir die Sehnsucht nach Ewigkeit, die Gott in unser Herz gelegt hat. Eine Frage, die, wie gesagt, sich die Religionen stellen, wenn wir es mal platt sagen, wie komme ich zu Gott? Das ist das, was David hier fragt. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und jede Religion gibt eine andere Antwort darauf. Der Buddhismus, der Hinduismus, möchten meditieren, bis sie ins Nirvana gelangen. Der Islam, die müssen die 5 Säulen erfüllen, also das Fasten, das Almosen geben, Beten, Bekenntnis und dann einmal im Leben nach Mekka, wenn es der Geldbeutel erlaubt. Und dann ist Allah immer noch ziemlich launisch manchmal und du hast kein klares Ja von ihm, ob du jetzt gerettet bist oder nicht. Und auch die Juden müssen das Gesetz erfüllen. Die haben auch ein Problem ohne Jesus. Die müssen das Gesetz erfüllen. Und was sagt die Bibel? David beantwortet ja diese Frage in Vers 3. Er gibt uns eine Antwort darauf, wer an die heilige Stätte, und er sagt ja bewusst heilige Stätte, wer darf da hinkommen? Vers 4, 5 und 6. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht, dein Antlitz, Gott Jakobs. Also was sagt David? Wer darf zu Gott kommen? Derjenige, der unschuldige Hände hat. Der immer alles richtig macht. Derjenige, der ein reines Herz hat. Also immer die richtige Motivation. Nicht ein bisschen falsche Motivation. Der immer die richtige Entscheidung trifft. Also im Herzen werden ja auch die Entscheidungen getroffen. Derjenige, der nicht bedacht ist auf Lug und Trug und keine falsche Eide schwört. Also der es mit der Wahrheit immer ganz genau nimmt. Zu 100%. Nicht ein bisschen übertreibt, wenn er von seinem letzten Urlaub berichtet. Nicht ein bisschen rumeiert bei seiner Steuererklärung und ein paar Belege runterfallen lässt. Diejenigen, die es 100% mit der Wahrheit nehmen, das sind die Gesegneten vom Herrn. Die werden den Segen, Gerechtigkeit von dem Gott des Heils empfangen. Und wenn wir diese Verse lesen, dann werden wir uns ganz schnell bewusst, dass wir in einem Dilemma sind. Und wenn wir ehrlich sind, gerade der Vers 4, wer unschuldige Hände hat, reinen Herzens ist, nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, beschreibt er mich? Beschreibt er dich, dieser Vers? Also mich beschreibt er nicht, weil ich nicht immer alles richtig mache. Ich es nicht immer hundertprozentig mit der Wahrheit nehme. Und dann ist David hier eigentlich in einem Dilemma. Und hier steht Selah, Zwischenspiel. Da kann man nochmal drüber nachdenken, über das, was gerade gesagt wurde. Und die Menschheit ist in einem Dilemma, in einem Problem. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, Paulus in Römer 3, Vers 11, da ist keiner, der nach Gott fragt. Also keiner von sich aus fragt nach Gott, wenn es ihm nicht vorher von Gott hineingelegt wurde. Und Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 13a, niemand ist gen Himmel gefahren. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz deprimierende Situation für jeden Menschen. Auf der einen Seite haben wir einen guten Gott. Und dass Gott gut ist, ist für den Menschen erstmal keine gute Nachricht. Warum? Weil der Mensch schlecht ist. Und das müssen die Menschen hören. Ich und du, wir sind von uns aus nicht gut. Wir sind schlecht. Wir erfüllen das, was David hier schreibt, nicht. Aber Gott ist gut. Und jetzt sitzen wir im Dilemma, wir haben ein Problem, keiner kommt von sich aus zu dem heiligen Gott. Es wird nie jemand durch irgendwelche religiösen Anstrengungen zu Gott kommen. Gott ist in seiner Heiligkeit und in seiner Perfektion unerreichbar für uns. Es gibt keinen Ausweg, es sei denn, und das ist ja das Geniale, die Bibel hört nie mit der schlechten Nachricht auf. Aber wir müssen den Menschen erst einmal die schlechte Nachricht bringen, weil die gute Nachricht ohne die schlechte Nachricht macht keinen Sinn. Wenn wir losgehen und sagen, ja, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, was nimmt der Mensch, der Gott, der Jesus noch nicht im Leben hat, was nimmt er mit? Ja, wenn Gott mich liebt, dann muss ich mich auch nicht ändern. Und dann ist ja alles Dufte. Erstmal muss der Mensch hören, nein, du bist Sünder. Kann heute auch keiner mehr was damit anfangen. Aber wenn wir den Menschen sagen, du bist schlecht, dann wird er böse. Ja, warum das denn? Ich bin auch ein guter Mensch. Nee, bist du nicht. Ich bin schlecht. Und es gibt keinen Ausweg. Es sei denn, und deswegen ist es so genial, die Bibel ist ja genial in der schlechten Nachricht und auch in der guten Nachricht, Gott kommt zu uns. Und das ist das, was David beschreibt in den Versen 7 bis 10. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Das ist ein Psalm, der gerne auch in der Adventszeit genommen wird, gerade im Kirchenjahr als Predigttext. Gott kommt zu uns, also machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und er wird dann beschrieben, wer ist dieser König der Ehre? Es ist der Herr, stark, mächtig, der Herr, mächtig im Streit. So, wie stellen wir uns jetzt anhand dieser Verse so einen König vor? Wie haben sich die Leute damals so einen König vorgestellt? Wenn wir die Adjektive hier lesen, stark, mächtig, mächtig im Streit. Wer kommt uns da als erstes in den Sinn, wenn wir jetzt so an die Politiker, naja, Trump vielleicht, ne, mit seinen Panzern und mit seinen Leuten, die da den Maduro rausgeholt haben, oder Putin. Wir denken an Panzer, wir denken an Militär, das war damals ganz genauso. Die Leute haben an Alexander den Großen gedacht, auf einem Pferd, wie er die halbe Welt eingenommen hat. Das war so das, was das Volk Israels damals als König erwartet hat. Und was macht Jesus? Natürlich war er stark, natürlich war er mächtig, aber er hat es ganz anders gezeigt. Wo hat er seine Stärke? Wie hat er seine Stärke und seine Macht gezeigt? Durch seine Erniedrigung. Mensch geworden, so wie Paulus das in Philipper 2 beschreibt, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Als Sohn Gottes, sich erniedrigt, diesen Weg gegangen, Mensch geworden, er musste Mensch werden, es musste ein Mensch Gott sein, der dort am Kreuz stirbt. Warum? Der Mensch muss bezahlen, weil er den Bockmist getan hat. Und nur Gott kann bezahlen, weil jeder Mensch sonst sündig gewesen wäre. Jeder Mensch hätte gesündigt. Also musste ein Mensch Gott, und in Jesus Christus ist das wahr geworden, kommen, um am Kreuz zu bezahlen. Und Jesus Christus hat Stärke und Macht gezeigt durch seine Menschwerdung, durch den Tod am Kreuz und hat so den Tod besiegt, die Sünde besiegt und den Satan besiegt. Und auch wenn wir das alle wissen, trotzdem müssen wir uns immer wieder hören. Jesus hat Stärke gezeigt in der Erniedrigung, dadurch, dass er sich hat demütigen lassen. Es hat ihm was gekostet, zu vergeben. Und wir sind dann oft nicht bereit, zu vergeben. Und das ist das Problem. Also Jesus zeigt Stärke dadurch, dass er demütig war, dass er sich erniedrigt hat, hat den Tod besiegt. Und deswegen sagt Paulus auch, wir predigen Christus als gekreuzigt. Natürlich auch Christus in der Krippe an Weihnachten, aber wir predigen Christus als gekreuzigt. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Und die Frage ist, die sich jeder stellen muss, ist Jesus dein König? Gehörst du zu diesem König? Denn der Psalm geht ja noch weiter. Die Versen 9 und 10. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Und jetzt kommt eine andere Beschreibung. Er ist der Herr Zebaoth. Was bedeutet Zebaoth? Herr? Der Herrscharen. So, und Herrscharen bedeutet Oberbefehlshaber. Über das größte himmlische Herr überhaupt. Also der Oberbefehlshaber, er ist der König der Ehre. Und ich gehe davon aus, und viele legen den Psalm so aus, dass David hier beide Kommen Jesu beschreibt. Also einmal das Kommen als Mensch, das erste, und dann das zweite Kommen. Und wie kommt Jesus wieder beim zweiten Kommen? Und auch da, wir haben ja oft so ein Bild von Jesus im weißen Gewand, blonde Löckchen, Bart, lächelnd, mit einem Lämmchen auf dem Arm. So wird Jesus nicht wiederkommen, sondern, und da schlagen wir mal einen Text auf in Offenbarung 19, es ist wichtig zu wissen, wie Jesus wiederkommen wird. Offenbarung 19, Vers 11. und folgende. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Herr des Himmels, ne? Herr der Herrscher, auf weißen Pferden angetan mit weißem, reinem Leinen. Also wenn Jesus wiederkommt, dann wird sein Gewand im Blut getränkt sein. Von wem ist dieses Blut? Von allen denjenigen, die ihn jetzt noch nicht als König angenommen haben. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, ob wir jetzt hier in Würgendorf wohnen oder in Kreuztal oder in Paraguay, Missionare sind wir alle. Gesandt sind wir alle. Das Wort Gottes zu predigen. Schlechte Nachricht und gute Nachricht. Und ich weiß, es kostet Überwindung, den Leuten zu sagen, dass sie schlecht sind. Aber sonst werden sie nie die Notwendigkeit erkennen, dass sie einen Retter brauchen. Und das macht David so wunderbar deutlich hier. Und deswegen, ich liebe das Alte Testament. Das Alte Testament ist voller Evangelium. Das Wort Gottes macht uns nichts vor. Gott auf der einen Seite, der alles regiert. Wir sind geborgen in ihm, wenn wir zu ihm gehören. Aber auf der anderen Seite haben wir ein Problem, wenn wir ihn nicht als König annehmen. Er wird wiederkommen als Herr der Herrscher, wird uns richten. Für diejenigen, die ihn nicht angenommen haben, für diejenigen, die ihn angenommen haben, wird er als König, dem wir dienen dürfen, in Ewigkeit im Himmel wiederkommen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du König bist und danke dafür, dass du alles und jeden regierst. Und danke, dass wir das wissen dürfen, auch in diesem Jahr 2026, mit all den politischen Unruhen und auch vielleicht Unruhen, die wir in unserem eigenen Leben haben. Du regierst, hast alles in der Hand und das gibt uns Zuversicht und Trost. Dein Wort ist klar. Es macht uns deutlich, dass wir von uns aus nicht gut sind und dass wir einen Retter brauchen und dieser Retter bist du. Weil du gekommen bist als König, hast dich erniedrigt, warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz, hast den Tod, den Satan und die Sünde besiegt. Dafür danken wir dir und hast uns zu deinen Kindern gemacht. Und jetzt warten wir auf dich, dass du ein zweites Mal wiederkommst. Du wirst wiederkommen für uns als Retter und für die anderen als Richter. Und deswegen lass uns die Zeit nutzen, die wir haben, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, dass wir auf dich hinweisen, dass wir mutig sind und dein Wort weitergeben. Auf der einen Seite die schlechte Nachricht, dass keiner genug ist vor dir von sich aus, aber auch die gute, dass du Genugtuung getan hast am Kreuz. Amen.